Virtual Reality, Gaming oder Design Thinking, das klingt erstmal nicht nach öffentlich-rechtlichem Journalismus. Doch immer mehr Rundfunkanstalten setzen auf genau solche Themen und gründen Innovationslabore, um ihr Medienhaus zukunftsfähig zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen. Eins davon schauen wir uns heute genauer an, und zwar das SWR X-Lab, das Innovationslabor des Südwestrundfunks. Wir, das sind Vanessa Fato und
Lorena Jahn.
Zukunftsweisend. Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast über den Journalismus der Zukunft.
Heute begrüßen wir Daniel Stolz bei uns. Er ist Innovation Manager beim SWR X-Lab. Davor hat der studierte BWLer bei Daimler als Community Manager Design Thinking gearbeitet. Seine Expertise setzt er nun beim X-Lab ein, um junge Zielgruppen mit digitalen Formaten zu begeistern. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Daniel Stolz.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unsere Podcast-Aufzeichnung und hoffentlich fällt da was Spannendes raus für alle, die das anhören.
Ja, davon gehen wir doch aus, wenn wir schon einen Innovation Manager hier bei uns im Studio begrüßen dürfen. Hallo auch von mir, Daniel. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich das SWR X-Lab?
Tja, was ist das X-Lab? Die große Frage. Das SWR X-Lab ist das Innovationslabor des SWRs. Also wir haben den Auftrag, digitale Angebote zu schaffen für unsere Zielgruppen, vor allem für junge Leute, die wir momentan noch nicht so gut erreichen. Junge Leute im öffentlich-rechtlichen Kontext bedeutet jünger als 50. Und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, digitale Produkte wollen wir erstellen. Das ist ganz wichtig, weil wir nicht die klassische Formatentwicklung treiben sollen, sondern wirklich auch digitale Produkte, neue technische Ansätze vielleicht auch mit auf den Weg bringen, die es so noch nicht gibt. Also nicht nur irgendwie ein neues YouTube-Format, ein neues Format im Radio oder als Podcast, sondern ein Produkt dabei mitdenken. Das ist so der Unterschied zu den klassischen Formatentwicklern. Und das machen wir im X-Lab jetzt schon ungefähr seit 2 Jahren. Und ja, die ersten Produkte gibt es da auch schon, andere sind noch in der Pipeline. Wir sind gespannt und geben unser Bestes.
Wurde das X-Lab dann vor 2 Jahren aus dem Boden gestampft oder gab es da schon eine Art Vorgänger?
Da meine Zeit beim SWR auch vor 2 Jahren startet, kann ich nicht ganz genau sagen, was davor alles schon da war. Es gab natürlich immer Redaktionen, die sich bemüht haben, neuartige Dinge zu machen, innovativ zu denken. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber aus dem Boden gestampft kann man schon sagen, das X-Lab ist halt da entstanden mit Leuten, die nicht unbedingt alle davor schon journalistische Erfahrung gehabt haben. Also ich zum Beispiel bin ja gar kein Journalist, sondern bin ja eigentlich tatsächlich BWLer und dann in die Innovationsschiene Richtung Design Thinking abgebogen. Und so haben auch andere Leute bei uns im Team, zum Beispiel Kollegen, die davor in der Startup-Förderung oder im Startup-Coaching gearbeitet haben. Dann gibt es Menschen, die vielleicht eher so einen wissenschaftlicheren Background haben. Also wir sind da gar nicht als Journalisten, sondern möchten wirklich diese New Work-Prinzipien, User-Centered-Design-Prinzipien vorleben und anwenden. Und dafür braucht es dann die Leute, die dementsprechend Background mitbringen. Die haben wir im X-Lab gesammelt.
Und wie bist du zum X-Lab gekommen? Also wenn du vorher bei einem Wirtschaftsunternehmen wie Daimler warst, wie kam dann der Wechsel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Das war so, dass Daimler ein toller Arbeitgeber war und ich da 4 sehr coole Jahre hatte, aber auch mein erster Arbeitgeber. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, vielleicht wäre mal so ein Tapetenwechsel ganz gut. Irgendwann fühlt man sich ja in seinem Umfeld dann doch ganz wohl. Und ich schätze vor allem, dass wir ein öffentlich-rechtliches System wie in Deutschland haben. Und da habe ich halt gedacht, hey, gerade auch im Sinne der Demokratieförderung, wofür der Öffentlich-Rechtliche halt auch meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig ist, kann ich da vielleicht einen positiven Impact haben und meine Arbeitszeit dann da rein investieren, anstatt in Luxusautomobile, die nicht so ganz so den Purpose für mich entsprochen haben, den ich eigentlich erfüllen wollte. Also war das so eine intrinsische Motivation. Und dann hat sich gerade zu der Zeit das X-Lab gebildet, als eigentlich gar nicht ich nach einem neuen Job gesucht habe, sondern ein guter Freund von mir, der hatte einen Zeitarbeitnehmervertrag, der ist dann abgelaufen, habe ich mit ihm gemeinsam nach Jobs gesucht in diesem Innovationsfeld und bin dann eigentlich zufälligerweise auf das X-Lab gestoßen und habe gedacht, hey, eigentlich ganz geil, bewirb du dich, aber ich kann dir nicht garantieren, dass ich mich nicht bewerbe. Habe es dann gemacht und konnte wohl überzeugen und bin dann da gelandet.
Du hast ja eben schon gesagt, wie interdisziplinär ihr zusammengesetzt seid. Welche Skills muss man denn mitbringen, um bei euch im X-Lab anzufangen, wenn wir schon mal bei den Einstellungskriterien sind?
Ich finde es eine interessante Frage, weil Skills sind so Sachen, die man erlernen kann, die man nicht, finde ich, mitbringen muss, sondern die man auch entwickeln kann. Und um ins X-Lab reinzupassen, da würde ich es, glaube ich, total cool finden, wenn man einfach das richtige Mindset mitbringt. Ich möchte Dinge verändern, ich möchte da auch mal mutig sein und vor allem auch, ich weiß, was den UserInnen da draußen wirklich wichtig ist. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Weil wir müssen uns davon lösen, dass irgendwelche scheinbar sehr schlauen Menschen, die schon sehr viele Jahre im Geschäft sind, genau wissen, was die Leute da draußen wollen. Die wissen vielleicht, was ihre Zielgruppe, die sie damals bedient haben, ganz genau wollen. Ja, weil sie vielleicht auch sich mit denen auseinandergesetzt haben. Aber über Annahmen zu gehen, sagen, ja, junge Leute stehen doch bestimmt auf das und das dann rauszuhauen, ist für mich viel zu viel Risiko. Ich möchte die Leute verstehen, für die ich was mache. Ich schätze die wert. Wenn man dieses Mindset mitbringt, dann ist man, glaube ich, im X-Lab schon mal eine richtige Adresse. Und dann hilft es natürlich, wenn man auch weiß, wie man da vielleicht systematisch vorgehen kann. Also wenn man so ein bisschen Background hat, Projektmanagement, Innovationsmanagement. Und man sollte einfach offen sein für Neues und sich inspirieren lassen, ich glaube. Dann kann man zu uns kommen. Also gar nicht mal so einfach, aber vielleicht auch doch, ich weiß nicht.
Das klingt jetzt auf jeden Fall so, als ob ihr sehr nah am Nutzer, der Nutzerin dran seid. Unterscheidet euch das so ein bisschen von der klassischen Redaktion, die im Arbeitsalltag, sage ich mal, weniger Berührungspunkte mit dem Endnutzer, der Endnutzerin hat?
Ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine Radioredaktion vorstelle, SWR3 oder sowas, die fordern die Community ja immer auf zum Feedback geben. Die sind auch auf Instagram aktiv und haben extrem gutes Community-Management, wo Kommentare beantwortet werden oder halt auch auf die Netiquette hingewiesen und so weiter. Das ist diese Form von nah am Nutzer dran sein. Bei uns ist ja ein viel, viel früherer Prozessschritt meistens der Fall. Also wir sind ja nicht die, die irgendein Produkt haben. Wir helfen in der Entstehung. Und ich glaube, da ist vielleicht unsere Stärke, dass wir, bevor wir mit einer Lösung kommen, wir könnten doch mal was auf TikTok machen, dass wir zuerst mal überlegen, okay, wen wollen wir überhaupt erreichen? Und dann gucken wir uns diese Menschen genau an, versuchen die zu verstehen, was die für Bedürfnisse haben, vielleicht auch Apps nutzen, auf welchen Plattformen sie unterwegs sind, um dann ein Angebot zu schaffen, was halt für diese Zielgruppe überhaupt relevant ist.
Wen erreicht ihr denn noch nicht? Also gibt es noch spezifischere Zielgruppen, die ihr trotz eurer ganzen jungen Angebote immer noch nicht erreicht?
Es gibt diesen Begriff, den ich gar nicht mag, aber ich sage ihn jetzt mal, bildungsferne Zielgruppen. Also ich glaube, man sagt den Öffentlich-Rechtlichen gerne mal nach, das nutzen eher so Akademiker und so. Und ich glaube, wenn wir uns da halt verabschieden und zu Menschen gehen, die einen ganz anderen Lebensweg und Lebenshintergrund haben, da haben wir noch so viel Potenzial, da wüsste ich gar nicht, wo ich aufhören sollte, wen wir da noch nicht erreichen. Also, dass wir zum Beispiel gute Angebote schaffen für Menschen, die vielleicht eher auf der Hauptschule, Realschule sind, die später dann vielleicht eine Ausbildung anstreben oder sonst in eine andere Richtung gehen wollen und die halt auch ganz andere Themen präsent haben in ihrer Lebenswelt. Insgesamt, glaube ich, können wir auch nochmal überlegen, wie können wir uns diverser aufstellen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Wie können wir auch Angebote schaffen für Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die wir momentan noch nicht erreichen? Es gibt Podcasts wie zum Beispiel Niette Mädchen, was Russlandsdeutsch, glaube ich, ganz gut anspricht. Das sind so die ersten Ansätze, die es im Öffentlich-Rechtlichen gibt. Aber ich glaube, da können wir überall noch eine Schippe drauflegen. Und meiner Meinung nach bieten wir extrem viel Angebot für die Leute, die den Öffentlich-Rechtlichen lieben, aber auch ziemlich viel Ähnliches. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen weniger hatten und ein paar neue Dinge für Leute, die wir noch gar nicht erreichen, würden wir gut dran tun, weil unser Auftrag da ist, alle zu erreichen und nicht die, die wir ohnehin schon super bedienen, noch besser zu bedienen.
Und wie geht ihr dann ganz praktisch auf diese Zielgruppe zu? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie geht ihr das an, wenn ihr ein neues Format entwickelt oder Redaktion dabei unterstützt, die Formate zu entwickeln?
Wir arbeiten ja mit Partnerredaktionen zusammen. Also es ist nicht so, dass das X-Lab irgendwas veröffentlicht und dann sagt, guck mal hier, das neue Twitch-Format vom SWR. Nein, so geht es nicht. Wir brauchen immer eine Partnerredaktion, mit der wir zusammenarbeiten. Die kommen auf uns zu und sagen, hey, liebes X-Lab, wir haben ein Problem, nämlich wir erreichen nicht mehr die Leute, die wir erreichen wollen. Wir erreichen vielleicht zu wenig junge Leute. Unsere Zielgruppe wird immer älter, irgendwie sowas. Zum Beispiel bei der Tatort-Redaktion. Das ist ein ganz gutes Beispiel für so eine Geschichte. Was denkt ihr, wie viele Leute schauen Tatort? Habt ihr eine Idee, wie viele Menschen schauen eine Tatort-Folge, wenn sie rauskommt?
Also beim Tatort ist es ja noch relativ gut. Also ich schätze mal im Schnitt so 8 Millionen. Die besten waren ja auch schon so bei 11, 12.
Sehr gut geschätzt. 9 Millionen im Schnitt schauen Tatort. Das ist schon krass, wenn man überlegt, es kommt also jeden Sonntag so 10 Millionen Leute, fast schauen das an, 9 Millionen Leute. Aber wenn man sich dann mal diese Zahlen genau anguckt, dann sieht man halt, die Kurve steigt so an ab 40, 50, 60 plus. So, dann sind es unglaublich viele Leute, da guckt fast jeder Vierte. Okay, aber wir müssen ja trotzdem auch mal überlegen, was ist mit den jungen Leuten? Wieso erreichen wir die denn nicht? Und dann haben wir genau das gemacht, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Wir haben mit denen einfach gesprochen. Und da kann man verschiedene Ansätze gehen. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass wir erstmal Leute aus unserem Umfeld fragen, die in die potenzielle Zielgruppe, die wir erreichen wollen, reinpassen. Und dann mal so draus finden, hey, wieso guckt ihr keinen Tatort? Wie findet ihr den Tatort? Kennt ihr den überhaupt? Einfach mal so Grundlagengespräche mal zu führen. Dann kann man erste Thesen ableiten. Zum Beispiel so, okay, viele haben jetzt das Gleiche gesagt, die gucken gar keine deutschen Filme und wieso in die Richtung. Und im nächsten Schritt sagen wir, okay, das machen wir jetzt stichhaltiger. Und dann kann man zum Beispiel mit einem Institut zusammenarbeiten. Also man sucht danach eine Person oder Personengruppe, die zur Zielgruppe passt. Und dann werden die eingeladen, um so zu verstehen, wie deren Lebenswelt aussieht und was die eigentlich machen. Und vor allem auch, was sind deren Bedürfnisse. Und dann überlegen wir, wie können wir dafür Lösungen finden. Und das kann man gerne in so Workshop-Szenarien aufbauen, durcharbeiten und dann Lösungen entwickeln, die dann wiederum testen. Und dann kommt die Zielgruppe wieder ins Spiel. Man stellt das denen vor, hey, guck mal, wir haben uns das überlegt. Wie findest du das? Findest du es gut oder schlecht? Und dann weiß man, was da dann man noch optimieren kann. Und so iteriert man dann. Das heißt, man fährt mehrere Schleifen, macht das immer wieder so lange, bis man halt ein Produkt hat, wo man denkt, okay, in die Richtung sollte es gehen, baut immer wieder komplexere Prototypen, also am Anfang reicht eine Präsentation und dann macht man es beim nächsten Mal vielleicht wirklich erlebbar, dann gibt es das tatsächlich und so robbt man sich immer mehr ans fertige Produkt dran. Und immer wieder ist bei jeder dieser Schleifen ganz, ganz entscheidend, dass die Nutzenden da einfach eingebunden werden und ihr Feedback geben können.
Das klingt nach einem sehr ausführlichen und auch zeitintensiven Prozess. Wie lang dauert das denn eigentlich, so ein Projekt oder Format zu entwickeln?
Also es ist natürlich auch je nach Challenge unterschiedlich. Also wenn wir eine Challenge haben, die nur einen Teilbereich von einer Redaktion oder sowas betrifft, dann kann man da relativ schnell zur Lösung gehen. Also es gibt Formate, wie zum Beispiel einen sogenannten Lightning Decision Jam. Das dauert, glaube ich, wenn man es richtig durchführt, eine Stunde. Das hat so eine Innovationsagentur entwickelt. Die haben ein Problem gehabt, nämlich, dass im Büro es zu laut war und Leute nicht konzentriert arbeiten konnten. Und dieser Lightning Decision Jam ist halt so aufgebaut, dass du dann alle Betroffenen da mal einlädst. Und dann haben halt ganz viele ihre Probleme aufgeschrieben. Und dann priorisiert man, was davon finden wir am wichtigsten. Sagt, okay, jetzt nehmen wir das. Jetzt entwickelt man ganz schnell Lösungen. Bei denen war das dann tatsächlich so, dass das Problem gar nicht alle betroffen hat, sondern es gab nur wenige Leute, die halt sehr konzentriert arbeiten mussten. Und dann war halt die Lösung am Ende, ja, wir kaufen denen, die jetzt davon gestört waren, Noise-Canceling-Kopfhörer. Wenn wir jetzt über größere Produkte denken, wie zum Beispiel bei dem Tatort, ja, da haben wir mehrere Schleifen gefahren, hatten auch tatsächlich verschiedene Ausbaustufen von den Prototypen. Es ist übrigens so ein Chat-based Game von der Spielemechanik, so ein bisschen wie ein Exit-Game mit so Rätselaspekten, aber man ist ständig im Austausch mit dem Tatortkommissar über einen Chatbot und es wirkt halt so, als ob ich wirklich mit dem Kommissar spreche oder schreibe. Also sieht so aus, als ob ich mit dem jetzt in meinem Messenger schreibe und der gibt mir dann eine Antwort. Und so lösen wir gemeinsam den Fall. Man fühlt sich dann so total, als ob man mittendrin ist und muss kein Tutorial durchspielen, weil jeder weiß, wie ein Messenger funktioniert. Das war unsere Lösung. Insgesamt, bis wir zu dem Punkt kamen, das kommt gut an und das ist eine gute Idee, das hat dann schon 1,5 Jahre oder ein gutes Jahr auf jeden Fall gedauert. Und dann muss man danach erstmal Pitching machen vor der Geschäftsleitung, sagen, hey, kriegen wir die Gelder dafür, um sowas final umzusetzen. Das heißt, also dieser Vorprozess ungefähr 1,5 Jahre und dann die Entwicklung nochmal 1 Jahr oder so muss man das schon mit planen. Das hört sich dann vielleicht nach viel Zeit an, aber ich glaube, es ist sehr gut investierte Zeit. Und das hängt einfach damit zusammen, wenn ich von vornherein die Leute, für die ich etwas entwickeln will, meine potenziellen Nutzenden einbinde oder generell Nutzende einbinde und Feedbacks einhole, mache ich halt sicherer ein gutes Produkt. Und dann kommt dieses Problem, wenn du etwas Fertiges schon entwickelt hast, das dann zu ändern, ist dann noch viel, viel teurer, als dir so ein bisschen Zeit zu nehmen, vornherein mit den Leuten zu sprechen, wirklich ein Produkt rauszubringen, wo du weißt, das funktioniert auch, mehrere Tests durchzuführen. Das ist unabdingbar immer zu testen, weil du dann einfach sicher gehen kannst, dass das Produkt am Ende läuft. Und vor allem auch, wenn man richtig testet und ehrlich zu sich selber ist, irgendwann mal auch sagt, Features werden gekickt, die ich eigentlich mal angedacht habe, was hinten draus wieder länger gedauert hätte, die zu entwickeln oder auch teurer wäre. Oder sogar das ganze Produkt. Nur weil ich es angefangen habe zu entwickeln und weil es irgendwann mal sich wie eine gute Idee angehört hat. Wenn ich durch Testen rausgefunden habe, dass es vielleicht dann doch nicht so geklappt hat, wie ich es mir gewünscht habe, dann ist es halt sinnvoll, irgendwann auch die Sachen, die sich eigentlich irgendwann mal vielversprechend angehört haben, dann doch zu kicken.
Ich würde ganz gern nochmal bei dem Tatort-Game bleiben. Das finde ich total spannend. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Also habt ihr fertige Datensätze, Bilder und Texte, die den Nutzerinnen und Nutzern dann automatisiert ausgespielt werden? Oder wie genau funktioniert das?
Also ihr müsst es euch so vorstellen, ihr kriegt einen Link und den könnt ihr von jedem Gerät ansteuern. Also egal, ob es jetzt von eurem Laptop ist oder von eurem Tablet oder Handy, egal. Und dann kommt ihr auf eine Seite, die sieht aus wie ein Messenger. Und da steht da oben Thorsten Lannert, so heißt einer der beiden Hauptkommissare aus Stuttgart. Und der ist dann vielleicht gerade online und dann schreibt er irgendwas und dann kommt eine Nachricht oder nimmt Tonaufzeichnung auf. Und dann drückst du einfach auf Play und dann hast du so die erste Sprachnachricht. Hört man die Tatort-Intro-Melodie im Idealfall und dann sagt er dann, wir brauchen Hilfe beim Fall, kannst du uns unterstützen, was auch immer. Und dann kann man dem halt antworten. Und man kennt das vielleicht bei Spielen mit Chatbots, dass man dann so Antwortmöglichkeiten hat. Also ja, nein, vielleicht. Und das ist bei unserem Spiel nicht so. Bei unserem Spiel hat man kompletten Freitext. Das heißt, du kannst dann reinschreiben, was du möchtest. Du kannst zum Beispiel schreiben, wenn du denkst, ha, ich fühle mich Spanisch, ich schreibe da jetzt Ciclaro rein. Und das versteht dann der Bot auch. Und das hängt halt damit zusammen, dass wir einen Chatbot haben, den man trainieren kann. Also der Chatbot wird gefüttert mit Informationen. Was bedeutet in dem Fall zustimmende Antwort? Und wenn das eine von diesen verschiedenen Antwortmöglichkeiten ist, dann geht der Text weiter. Und dann sagst du, ja, ich bin dabei. Okay, dann kriegt man ein Bild vom Tatort. Und außerdem lag da ein Handy bei der Leiche. Und auf diesem Handy war dieses Video. Ich schick's dir auch mal drüber. Und dann kriegt man auch ein Video, weil das kann man auch über diesen Messenger verschicken. Und dann schreibt er vielleicht, ist da irgendwas, was dir auffällt? Kein Blut zum Beispiel. Und dann kommt man halt in so einen Dialog. Ich verbinde dich mal mit dem Gerichtsmediziner. Und auf einmal ploppt ein neuer Chat auf. Und das ist dann mit dem Gerichtsmediziner. Vogt heißt er beim Stuttgarter Tatort. Und der schreibt dann, ja, hey, die Leiche ist gerade bei mir reingekommen, du hast richtig erkannt, kein Blut, sie wurde vergiftet. Und die technische Aspekte ist tatsächlich eigentlich immer das Gleiche. Also im Hintergrund muss man diesen Bot trainieren mit allen möglichen Antworten, die irgendwelche Leute reinschreiben könnten. Und vor allem, und das ist das, wo wir auch noch viel Zeit investiert haben, ist, man muss einen guten Plot schreiben und gute Rätsel. Und deshalb war uns ganz, ganz wichtig, von Anfang an mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten und die an einen Tisch zu setzen. Tatortredaktion, Rätselautoren, Drehbuchautoren, die Leute, die im Chatbot werkeln und coden. Wir wollten halt, dass es sich anfühlt wie echte Ermittlungen. Und dadurch haben wir halt diese Rätselautoren und Drehbuchautoren gleich zusammengebracht. Die schreiben dann ein Drehbuch, wird dann übersetzt in diese Chatbot-Logik und dann wird der Chatbot eben trainiert. Also am Anfang ist er noch relativ doof. Und immer, wenn man ihn weiter und weiter und weiter trainiert, fühlt er sich immer mehr an wie ein echter Mensch. Und dann kann man dieses Spiel durchspielen, wenn man halt immer wieder die richtigen Antworten gibt.
Man würde gar nicht denken, dass eine Rundfunkanstalt sowas macht, also so ein interaktives Gaming-Angebot entwickelt.
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und Games ist auch gar nicht so trivial. Wir dürfen auch nicht einfach irgendwelche Games machen, nur weil wir Bock drauf haben. Da gibt es einen Rundfunkstaatsvertrag, der relativ klar sagt, was wir eigentlich machen dürfen. Wir dürfen sowas machen, wenn es einen Sendungsbezug gibt. Es gibt ja die Tatort-Sendung, klar. Und auch in unserem Fall speziell Charaktere und Elemente, die in dem TV-Tatort passieren, die kommen auch in unserem Spiel vor. Also es ist sozusagen fast schon ein Spin-off von dem, was da passiert. Es ist eine eigenständige Story. Aber die hängen schon miteinander zusammen, weil gleiche Locations und Charaktere vorkommen. Wir dürfen nicht einfach nur Spiele machen, weil wir Bock drauf haben. Wir müssen andere Angebote schaffen, aber wir können Spiele machen, wenn sie einen Sendungsbezug haben. Und den haben wir in dem Tatort-Game auf jeden Fall hergestellt.
Klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich natürlich an die im Staatsvertrag festgelegten Vorschriften halten. Und das Tatort-Game ergänzt dann natürlich die Tatort-Reihe im Fernsehen. Ein anderes Projekt von euch, NewsZone, das ist eine Nachrichten-App vom Jugendsender Das Ding. Und die ist diesen strengen Auflagen ja quasi zum Opfer gefallen und darf nicht mehr im App Store vertrieben werden, weil sie zu presseähnlich sei. An dieser Stelle sprechen wir über das Nachrichtenangebot NewsZone. Zum Zeitpunkt der Aufnahme musste die App aus den App Stores entfernt werden. Mittlerweile gibt es dazu neue Entwicklungen. In den Shownotes haben wir eine Pressemitteilung vom SWR verlinkt, für alle, die mehr über die rechtlichen Hintergründe erfahren möchten. Aber jetzt weiter im Podcast, in dem Daniel uns etwas über die App erzählt.
NewsZone ist ein Nachrichtenangebot für eine Zielgruppe, die wir momentan überhaupt nicht gut erreichen. Vielleicht eher Hauptschüler, Realschüler, vielleicht auch mit einem migrantischen Hintergrund. Und diese Menschen haben auch vielleicht auch ein anderes Verständnis davon, was sind für sie überhaupt relevante News, als das, was so eine Newsredaktion vielleicht in Baden-Baden denkt. So. Und für die haben wir ein Produkt entwickelt und auch das mit sehr enger Zusammenarbeit mit der Zielgruppe, haben immer wieder mit denen gesprochen, haben verschiedene Lösungsansätze getestet und sind dann irgendwann zum Schluss gekommen, dass es die schade finden, dass sie keine Nachrichten-App für sich haben, die so wirklich ihren Nachrichtenbedürfnissen entspricht. Das Schöne eigentlich an der App, dass diese NewsZone ganz spannend aufgebaut war. Man hatte nämlich zwei verschiedene Bereiche gehabt. Zum einen hatte man eine Top-Zone. dieser Top-Story sollen die Top-News drin sein. Und Top-News bedeuten zum einen die News, die Redaktion sagt, die sind essentiell, die müssen da drin sein. Zum Beispiel, wenn jetzt Wahlen waren in Deutschland, wer hat die Wahl gewonnen? So die ersten paar Slots von dieser Top-Story, das sind so Karten, die man so durchflippen konnte, so ein bisschen Tinder-mäßig. Die ersten 5 Slots wurden an die Redaktion verteilt, die konnte aussuchen, welche sind die 5 wichtigsten News. Und danach gab es nochmal 5 Slots, die von den Nutzenden einfach gewählt wurden. Also das, was am meisten Reaktionen bekommen hat. Da gab es so einen Hot-Button, den man voten konnte. Die News, die hot gewotet wurden, die sind dann da auch drin gelandet. Und dann gab es zum Abschluss nochmal eine Good News. Und wenn man durch diese 10 plus News durch ist, dann war man halt up to date. Das ging super schnell, weil man dieses Swipen drin hatte. Und das Ganze war, finde ich, auch ziemlich cool aufgebaut, weil man muss sich das vorstellen, wie wenn in der Tagesschau, also die ersten 5 Minuten, darüber berichtet wurde, was die Redaktion für sehr wichtig erachtet. Und danach wurde die nächsten 5 Minuten darüber gesprochen, was die Menschen einfach hochgevotet haben, was der Community wichtig war. Und dann noch zum Abschluss so ein bisschen Feel-Good-Push. So war die Top-Zone aufgebaut. Dann gab es neben dieser Top-Zone aber auch noch die My-Zone. Ich will meine persönliche Zone. Die konnte man sich auch zusammenstellen. Da konnte man einfach die Themengebiete abonnieren, die einen interessiert haben. Also zum Beispiel Gaming, Musik oder Sport und Politik sind vielleicht so Sachen, die mich jetzt interessieren würden. Dann klicke ich die an und dann hat man nur die in seinem Newsfeed und nicht alle anderen. Also einen individuellen Newsfeed.
Aber gucken sich die Hauptredaktion von euch auch was ab? Weil du eben erwähnt hast, dass ihr in eurer App auch Good News mit einbaut. Manchmal wünsche ich mir zum Beispiel bei der Tagesschau, also du guckst dir die eine Viertelstunde an und hast das Gefühl, auf dich sind nur Negativinfos eingeprasselt. Das wäre doch jetzt zum Beispiel was, wo die Tagesschau von euren Projekten lernen könnte.
Ja, ich glaube, da haben wir nicht so ganz so geile Argumente, weil Newsroom eben so ein kleines Produkt war und Tagesschau halt die Nachrichtenmarke in Deutschland ist. Da würden die schon sagen, was wollt ihr uns jetzt sagen, wie das zu laufen hat. Aber die Redaktion, die eng mit uns zusammenarbeiten, die auf jeden Fall. Gerade das Thema konstruktiver Journalismus, nicht nur Good News, sondern auch einfach generell konstruktiv Nachrichtenberichterstattung anzugehen. Da sind wir halt voll eng dran. Und durch diese Zusammenarbeit, durch diesen anderen frischen Wind, den wir reinbringen, ich glaube, da werden zwangsläufig die Redaktionen, die mit uns mitarbeiten, auch ein bisschen gefärbt und nehmen vielleicht was für die neuen Projekte mit. Das ist auch so ein zweiter Auftrag. Immer wenn wir mit Partnerredaktionen arbeiten, arbeiten die ja bestimmt anders, als sie es davor gemacht haben. Unsere Arbeit ist halt kein Alltagsgeschäft und kein Abarbeiten von Workflows, die einfach da sind, sondern wir wollen ja immer was Neuartiges machen, was Innovatives im Idealfall. Eigentlich bei den meisten Projekten kommt dann das Feedback, dass man da viel mitnimmt und viel gelernt hat.
Du hast ja schon erzählt, dass die Redaktionen normalerweise auf euch zukommen und sagen, hey, wir haben hier eine Idee oder ein Problem und wissen nicht genau, wie wir das umsetzen wollen. Ist das manchmal auch umgekehrt, dass ihr auf die Redaktionen zugeht und sagt, hey, wir haben hier eine coole Projektidee, die könnte ganz gut zu euch passen.
Wir können das so versuchen und haben das auch hier und da mal schon ausprobiert, aber das ist gar nicht so einfach. Dieser, ich sag mal, der Sense of Urgency, dass man auch was verändern muss, der muss halt schon irgendwie auch intrinsisch da sein von der Redaktion. Aber was wir halt machen können, ist Themen schon so ein bisschen setzen. Wir forschen gerade ganz, ganz viel, wie wir das Thema Gaming sinnvollerweise in unsere Berichterstattung oder auch in unser Angebotsportfolio einbinden können. Und da ermutigen wir dann schon auch Redaktionen so vielleicht auf uns zuzukommen, wenn es in diese Richtung geht. Aber wir sind halt nicht die, die einfach irgendwas entwickeln und sagen, hier, nehmt und macht das, sondern wir machen das immer halt Hand in Hand sozusagen. Also dadurch bringen wir zwangsläufig immer wieder auch unseren Input mit rein, aber schätzen natürlich sehr wert, was dann die Redaktionen auch so denken.
Was für Trends kommen denn noch im Bereich Gaming?
Ich glaube, dass es unglaublich ist, was in dieser Gaming-Branche gerade passiert. Netflix hat zum Beispiel zu ihren Hitserien wie sowas wie Stranger Things eigene Spiele entwickelt. Das heißt, die haben schon längst verstanden, das ist eine total krasse Möglichkeit, ihre Produkte noch anders zu verwerten. Und andersrum ist es genauso krass, was für einen Impact die Gaming-Branche momentan auf Filmproduktionen hat. Solche Sachen wie jetzt eine neue HBO-Serie an den Start gegangen, The Last of Us. Das basiert auf einem Spiel, was rauskam. Oder vor 2 Jahren kam ein Kinofilm Uncharted mit Tom Holland in der Hauptrolle. Das basiert auch auf einem Videospiel. Ein Super Mario-Film. Und da hat Nintendo extrem viel Geld investiert und will noch mehr Filme auch in Zukunft rausbringen. Das heißt, all diese verschiedenen Medien mergen eigentlich zusammen. Und Gaming ist sowas von nicht mehr wegzudenken. Und vielleicht sogar noch mehr Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie wir konsumieren. Also vielleicht werden Filme noch interaktiver, so wie es bei Bandersnatch bei Netflix zum Beispiel der Fall war. Also es geht in diese Richtung und das ist halt auch durch Twitch total geprägt gewesen, weil bei Twitch ist man es gewohnt, so viel Interaktion mit dem Publikum zu haben. Ich bin nicht mehr stumm da und gucke es mir an, sondern ich kann Einfluss nehmen auf das, was da passiert. Und das sind halt alles Dinge, die man im Gaming gelernt hat. Und das Ganze wird irgendwie immer mehr zu einem und ich glaube, Gaming wird immer weiter wachsen, ist jetzt schon umsatzstärker als Film- und Musikindustrie zusammen. Das wird irgendwann auch auf den SWR zukommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt halt schon wissen, in welche Richtung können wir da denken, wie können wir vielleicht auch davon lernen. Und dafür brauchen wir halt ein bisschen Gaming-Expertise und dafür müssen wir das einfach mal ein bisschen ausprobieren, um in Zukunft einfach auch up-to-date zu bleiben, weil es für die jungen Leute gerade gar nicht mehr wegzudenken ist. Also das gehört zu deren Lebenswelt einfach dazu. Und da können wir es uns eigentlich meiner Meinung nach nicht erlauben, gar nichts in die Richtung zu machen.
Mit eurem Tatort-Games seid ihr ja im Bereich Gaming schon mittendrin. Und du hast es ja eben schon so schön gesagt, also die Nutzerinnen und Nutzer wollen dabei sein, selbst aktiv werden. Und da kommen wir zu einem anderen Projekt von euch, den Debattenformat Mixtalk. Wenn ich da jetzt als Nutzerin mitmachen will, wie genau kann ich mich denn da einbringen?
Bei Mixtalk haben wir versucht, so ein bisschen Leute miteinander sprechen zu lassen, die sonst nie miteinander reden würden. Und das zu einem sehr kontroversen Thema. Zum Beispiel Tempolimit war eine Folge. Tempolimit, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Manche Leute sagen, oh ja, brauchen wir. No-brainer. Andere Leute sagen, bist du verrückt? Das ist der letzte Luxus, den wir noch haben. Das müssen wir behalten. Und da haben wir gedacht, hey, da könnten wir doch so ein bisschen sowas wie Chatroulette machen, aber halt zu einem gewissen Diskussionsthema. Also, wenn ich mich bei Mixtalk anmelde, kann ich mich in so einen Topf begeben und dann wird halt das Roulette angeschmissen und dann werden zwei Leute aus dem Publikum einfach in die Sendung praktisch gebeamt über ihre Kamera, über FaceTime und dann könnt ihr halt miteinander diskutieren. Und wir hoffen einfach nur, eine gute Diskussionskultur damit zu fördern. Das ist echt eine geile Möglichkeit, sich mal auszutauschen, mal wirklich miteinander zu reden und nicht nur gegeneinander. Dafür wurden auch die Hosts ausgebildet. Die sind keine klassischen ModeratorInnen, wie man es aus dem Fernsehen vielleicht kennt, sondern die sollten wirklich wie so Coach oder MediatorInnen die Diskussion moderieren, dass halt eher eine Debatte wird und nicht einfach nur Hate Speech und finden uns alle doof und hassen uns. Ich finde, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil wir müssen mehr miteinander reden. Und das war eine der Sachen, die wir eben mit Mixtalk probiert haben.
Wir haben jetzt über die Produktentwicklung gesprochen, über rechtliche Hürden, über Zielgruppen und Marketing. Wenn man all das mal zusammennimmt, was sind denn so die größten Herausforderungen, denen ihr bei euren Projekten begegnet seid?
Also wir haben ja da den Punkt, wir machen was Neuartiges. Das heißt, Redaktionen, die schon bestehen, kommen auf uns zu, sagen, wir müssen irgendwas ändern. Und diese Redaktionen müssen natürlich trotzdem so ein bisschen zwischen zwei Stühlen stehen bleiben. Und zwar muss das Alltagsgeschäft ja laufen, aber sie soll jetzt noch was Neues on top machen. Und Zeit wird halt auch nicht mehr. Also ist dann immer die Frage, wie ist es möglich, dass die Redaktionen überhaupt genug Power mitbringen können? Und das ist dann gar nicht mal so einfach. Wir müssen Leute immer überzeugen, wieso sollte man jetzt auf einmal auf die jungen X-Labber da hören, die noch gar keine SWR-Erfahrung haben. Also müssen wir erstmal unser Standing erarbeiten. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wenn jetzt die ersten Produkte erfolgreicher werden und rauskommen, wenn klarer wird, wofür das X-Lab steht, dann wird das noch besser von der Hand gehen. Aber das ist jetzt so in der Anfangszeit halt auf jeden Fall was, wo wir ganz, ganz viel Zeit oder Energie investieren müssen.
Und was würdest du als euer erfolgreichstes Projekt bezeichnen?
Vielleicht, wir hatten auch Projekte, die nie zustande gekommen sind. Und vielleicht ist das eigentlich cool, weil ich finde, wenn wir etwas machen, was dann eh nicht erfolgreich wird, dann schadet man ja nur seiner Marke so und verbrennt auch noch Geld. Deshalb ist jedes Projekt, das wir vielleicht ausprobiert haben, getestet haben und zu einem Punkt gekommen sind, wir haben es ausprobiert, wir haben viel gelernt, aber wir sollten es nicht umsetzen. Da gab es auch Sachen bei Newzone, einzelne Features oder so, die dann halt nie gekommen sind. Eigentlich könnte man sagen, hey, das hört sich an ja wie Scheitern, aber das ist genau auch ein Mindset-Thema. Das ist nicht Scheitern, sondern das ist Merken, dass wir etwas ausprobiert haben, daraus Learnings ziehen, aber nicht etwas in den Markt reinzwingen, was gar keine Erfolgschancen hat. Aber der größte Erfolg ist halt auch schwer zu sagen, wie misst man den Erfolg? Ich glaube, wir haben total viel schon bewegt, auch intern. Wir hatten zum Beispiel eine Gaming Night, wo über 100 Menschen aus dem SWR da waren, MitarbeiterInnen, und einfach mal Leute, die noch nie gezockt haben oder noch nie sich damit auseinandergesetzt haben, einfach einen Controller in die Hand genommen haben und mal Spiele ausprobiert haben. Vielleicht würde das in Zukunft uns helfen, wenn wir noch neuartige oder neuere Gaming-Projekte vielleicht anstoßen möchten oder sowas. Und das war für mich schon auch ein persönlich total toller Erfolg, sowas zu sehen. Und was danach rauskommt, werden wir dann mal hoffentlich mitbekommen.
Du hast eben das Stichwort Zukunft genannt. Wenn wir jetzt mal so in Richtung Ausblick gehen, was würdest du sagen, wo will das X-Lab in den nächsten Jahren noch hin? wenn wir jetzt den Blick vielleicht in die nächsten 10 Jahre richten?
Ah, so weit kann ich gar nicht schauen. 10 Jahre. Aber was jetzt vielleicht dieses Jahr, glaube ich, entsprechend spannend für uns wird, ist, dass wir uns noch ein bisschen weiter fokussieren wollen, wofür möchten wir stehen. Also es kam jetzt gleich so ein bisschen raus. Ich persönlich werde mich viel mit dem Thema Gaming auseinandersetzen. Sehe da viel Potenzial, nicht nur SWR-weit, sondern ARD-weit vielleicht. Also mal gucken, wie wir da vielleicht auch mit den anderen Innovationslaboren, die es da so gibt, zusammenarbeiten können, wie wir vielleicht Gaming nochmal einen Push geben können und wie wir uns da weiter professionalisieren können und vielleicht noch das ein oder andere Projekt an den Start bringen können. Ich glaube, das wird jetzt erstmal mich persönlich beschäftigen. Und was sonst so beim X-Lab passiert, ich glaube, das, was ich vorhin angesprochen habe, wir müssen jetzt hoffentlich die erst richtig erfolgreichen Projekte an den Tag legen. Da wird es jetzt Zeit dafür und da tun wir unser Bestes und geben Gas.
Du hast ja gerade die anderen Innovationslabore im ARD-Verbund angesprochen. Ist da denn schon viel Austausch da oder arbeiten alle für sich, also quasi nebeneinander her?
Also es gibt verschiedene Schnittpunkte, wo man sich immer wieder auf den Weg läuft. Bei großen Veranstaltungen, Messen, der WDR Innovation Hub zum Beispiel hat auch schon nach Köln eingeladen, hat auch schon Remote Summit veranstaltet, da sieht man sich. Also wir arbeiten schon auch mit den anderen zusammen. Ich glaube, das kann man auch noch besser machen, definitiv. Und wir gucken auch, wo es Schnittstellen gibt. Dieses Vernetzen ist halt unglaublich wichtig, weil die halt auch an ähnlichen Themen arbeiten. Das macht meiner Meinung nach auch nicht Sinn, wenn jedes Innovationslabor für sich an dem gleichen Thema arbeitet, sondern wenn man sich da so ein bisschen aufteilt und auch vielleicht miteinander lernt oder voneinander lernt. Und das könnten wir vielleicht auch, was gerade angesprochen wurde, so in Zukunft noch besser machen. Das würde ich doch ganz cool finden.
Wenn du uns als Innovationsmanager vielleicht noch eine Prognose für die Zukunft geben könntest, welche Trends siehst du allgemein für den Journalismus? Also über Gaming haben wir ja schon gesprochen, aber worauf müssen wir uns denn sonst noch so gefasst machen?
Wo ich extremes Potenzial sehe, ist in gut durchgeführtem, konstruktiven Journalismus. Ihr habt es ja selber vorhin angesprochen. Man guckt 15 Minuten Tagesschau und man kriegt nur schlechte Nachrichten um die Ohren gepfeffert und hat danach einfach unglaublich schlechte Laune oder ist traurig oder Weltschmerz oder was auch immer. Und ich glaube, es ist nur menschlich, wenn ich weiß, immer wenn ich das tue, fühle ich mich danach schlecht. Dann mache ich das ein paar Mal vielleicht maximal, aber irgendwann mache ich es nicht mehr. Und irgendwann konsumiere ich dann gar keine Nachricht mehr und das kann halt auch nicht die Lösung sein. Deshalb müssen wir aufhören, Nachrichten so zu verpacken, dass Leute danach ein schlechtes Gefühl haben. Und es heißt nicht, dass man Nachrichten schönreden muss, aber man muss einfach am Ende darstellen, was sind jetzt Möglichkeiten, was kann jetzt gemacht werden, auch wenn es nur was Kleines ist. Was sind die nächsten Schritte und was kann vielleicht auch jeder Einzelne machen? Also ich glaube, konstruktiver Journalismus muss noch weiter gepusht werden, was Journalismus angeht, aber auch Metaverse oder sagen wir mal Plattformen, die krass benutzt werden, wie Roblox, Minecraft oder Fortnite, auch da zu überlegen, lassen wir die jetzt einfach den privatwirtschaftlichen Unternehmen die machen lassen, was sie wollen, oder sollten wir uns vielleicht überlegen, wie können wir da auch stattfinden und sinnvoll stattfinden vor allem.
Daniel Stolz vom SWR X-Lab. Vielen Dank für die ausführlichen Einblicke, die du uns in eure Arbeit gegeben hast.
Ja, gerne doch. Danke, dass ich da sein durfte und euch noch eine gute Zeit.
Das war Zukunftsweisend. Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast der Studierenden Vanessa Fato und Lorena Jahn. In dieser Folge im Gespräch mit Daniel Stolz, Innovationsmanager des SWR X-Labs. Der Podcast ist im Rahmen eines Masterprojekts im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Konzeption, Produktion und Moderation von Vanessa Fato und Lorena Jahn. Betreut von Ulrich Hägele. Technische Unterstützung durch das Zentrum für Medienkompetenz. Intro und Outro gesprochen von Lisa Cardinale.